SWR Kultur. Gespräch.
Mit Jürgen Deppe, heute zu Gast der Kolumnist, Schriftsteller und mit seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten seit einem Jahr Stammgast in den Top 5 der Bestsellerlisten. Axel Hacke, hallo, schönen guten Tag, dass Sie da sind, Herr Hacke.
Hallo, Herr Deppe.
In Alltagsgesprächen, da stellt man am Anfang immer gerne so die lapidare Frage, wie geht's? Die Frage will ich Ihnen jetzt auch stellen, Herr Hacke, wie geht es Ihnen?
Ach, mir geht's ganz gut eigentlich. Ich habe irgendwie keine Schmerzen und habe gerade so eine komische Schilddrüsenerkrankung hinter mir, aber die ist auch, das ist sozusagen vollendet, die Heilung. Also mir geht's gut.
Die Frage ist nämlich ja genau eben nicht so lapidar gemeint, wie man sie in Alltagsgesprächen stellt. Wir wollen uns heute unterhalten über Ihr Wohlbefinden, Ihren Körper, Ihre Gesundheit. Denn Ihr aktuelles Buch, ja nur ein Jahr nach eben dem benannten Bestseller über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Das heißt jetzt Auer, die Geschichte meines Körpers. Und nach der Lektüre des Buches hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich nicht die Geschichte Ihres Körpers, sondern die Krankengeschichte Ihres Körpers, oder?
Ja, ich meine, natürlich erzählt man besonders gern und kann einfach besonders gut erzählen von den Dingen, die nicht so gut geklappt haben im Leben. Das ist beim Körper genauso. Zwischendurch kommt er natürlich auch mal in seiner Heldenhaftigkeit und Wohlgestaltigkeit vor. Aber im Grunde geht es natürlich um die Probleme, ja.
Sie haben festgestellt, dass man ja sowieso sein ganzes Leben lang mit einem Körper und in einem Körper lebt, aber eigentlich herzlich wenig über den Körper weiß. Wie können Sie sich das eigentlich erklären? Denn wir treiben ja doch einen gewissen Kult auch um unseren Körper.
Ja, das stimmt schon, aber trotzdem tritt er einem ja wirklich ins Bewusstsein, erst wenn er Probleme verursacht. Also finde ich jedenfalls. Man weiß wenig. Also ich hatte zum Beispiel die schon erwähnte Schilddrüsengeschichte. Da funktioniert dann die Schilddrüse nicht mehr richtig und Hormone werden nicht mehr produziert. Und ich war dann ganz überrascht. Erstens davon, dass ich überhaupt eine Schilddrüse habe. Ich dachte immer, das hatten nur Frauen. Weil die haben auch die meisten Probleme damit. Aber ich hatte plötzlich auch welche. Und dann geht es aber schon los. Da muss man schon wieder nachschlagen, was macht denn die Schilddrüse? Wo ist die? Was macht die Schilddrüse eigentlich? Und so geht es einem ja mit vielen Organen. Also ich glaube nicht, dass jeder und jede so genau sagen kann, wo jetzt die Leber sitzt oder was die Galle eigentlich tut. Also das sind aber Organe, mit denen man sein ganzes Leben verbringt. Und trotzdem weiß man erstaunlich wenig über die. Das hat mich überrascht eigentlich. Ja, es ist banal natürlich. Ja, klar, es ist banal. Aber trotzdem überrascht es einen.
Sie sind, um es mal höflich auszudrücken, körpersensibel. Also Sie achten sehr auf Ihren Körper und auf die Signale Ihres Körpers. Sie treiben Sport, Sie vermeiden Stress, Sie ernähren sich einigermaßen bewusst. Da kommt gleich die Frage, haben Sie eigentlich heute Ihre Flohsamenschalen dabei?
Dabei habe ich sie jetzt nicht, aber ich habe sie heute Morgen schon eingenommen. Das ist immer vormittags, wenn die Flohsamenschalen
eingenommen. Was sind Flohsamenschalen und warum macht man das?
So eine indische Pflanze, die produziert also dieses Zeug. Die heißen Flohsamen, weil die so aussehen wie Flöhe, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Begriff. Und die werden klein gemahlen und das sind eigentlich Ballaststoffe. Und dienen zur, wir sind ja hier beim Thema, sage ich einfach mal zur Stuhlregulierung. Also sie sorgen dafür, dass der Darm gut funktioniert. Das ist ja die Funktion von Ballaststoffen auch, sehr gesund. Jeder Gastroenterologe wird Ihnen das bestätigen und wird es sehr begrüßen, wenn Sie Flohsamen täglich einnehmen. Und deswegen mache ich das. Hat mir mal so nach einer Darmspiegelung, als ich noch so halb im Dämmer war, hat mir das der Arzt empfohlen und daran halte ich mich.
Also ich habe gerade höflich gesagt, Sie sind körpersensibel. Man könnte auch ein bisschen unhöflich sagen, sind Sie Hypochonder, der eingebildete Kranke? Also wenn bei Ihnen was zwickt, dann laufen Sie gleich zum Arzt, weil Sie gehen sowieso immer vom Schlimmsten aus, oder?
Ja, das hat sich auch bewährt. Aber mit dem Begriff Hypochonder ist das ja so eine Sache. Wenn Sie einen Hypochonder fragen, ob er Hypochonder ist, dann wird er sagen, nein, er wird das sogar vielleicht als Angriff verstehen, weil der Hypochonder ist ja davon überzeugt, dass er wirklich was hat. Wenn Sie einen Nicht-Hypochonder fragen, dann wird er natürlich auch sagen, ich bin kein Hypochonder, weil er ist ja auch keiner. Und insofern ist das durch Befragungen nicht rauszubekommen. Es gibt da diese herrliche Anekdote von Molière, der das berühmte, schon zitierte Theaterstück der eingebildet Kranke geschrieben hat. Molière war definitiv kein Hypochonder, aber er war krank. Und er hatte immer so einen Husten und deswegen hüsteln seine Figuren auch immer so leicht, weil Molière die oft selbst gespielt hat und er hüstelte nun mal dauernd. Also hat er das gleich in die Rolle mit reingeschrieben. Und Molière hat auch den eingebildet Kranken selbst gespielt, ist aber auf der Bühne zusammengebrochen mit einem Blutsturz. Die Leute fanden das erstmal lustig, weil sie dachten, das gehört zum Stück. Aber dann musste er wirklich weggebracht werden und wurde noch im Kostüm in seine nebenangelegene Wohnung gebracht und starb dort. Also der Nicht-Hypochonder starb im Kostüm des Hypochonders. Also irgendwie toller geht's ja kaum, oder?
Aber wenn ich bei Ihnen den Satz lese, ich zitiere mal, Zahnweh ist der kleine Schlitz im Vorhang, hinter dem man eine Hölle ahnt. Das ist ziemlich hypochondrisch, oder?
Aber es ist doch wahr. Also wenn Sie Zahnschmerzen haben, ich meine, das ist ja was ganz Schlimmes, Zahnschmerzen. Manchmal helfen da nicht mal Tabletten und man will sofort zum Zahnarzt, damit er das wegmacht. Dann ist nicht unbedingt ein Zahnarzt in der Nähe. Also das ist schrecklich. Und natürlich wissen wir alle, dass es noch viel schrecklichere und vor allem auch dauerhaftere Schmerzen gibt, von denen manche Menschen unendlich geplagt sind. Und das meine ich mit diesem Satz, dass sozusagen der Körper meldet sich mit einem Schmerz und wir alle wissen, das geht auch noch viel, viel schlimmer, ja. Und das ist das, was ich damit sagen wollte.
Aber wer seinem 3-7er, also für Nicht-Zahnärzte, sei gesagt, das ist irgendwie ein Arzt, ein Zahn, ich glaube ein Backenzahn oder sowas.
Der Vorletzte. Also er oder wenn Sie keine Weisheitszähne mehr haben, ist es der Letzte.
Also das ist der 3-7er, das haben wir schon mal geklärt.
Unten links.
Den haben Sie mal verloren oder der ist Ihnen gezogen worden und was haben Sie gemacht? Sie haben dem so eine Art Mausoleum errichtet. Das sagt doch einiges über Sie, oder?
Ja, das sagt wirklich einiges über mich. Manche Leute finden das vielleicht ein bisschen kauzig, aber das kann mir ja egal sein. In meinem Büro steht ein großer Glassturz und da habe ich diesen Zahn auf roten Samt gebettet und die Krone liegt noch daneben. Also er hat die Krone abgelegt und der hat mich so beeindruckt, dieser Zahn, weil es ein solches Trumm ist, ja, ein solcher Riesenzahn, der war auch wirklich sehr mühsam, den rauszukriegen. Sie hören den Kieferchirurgen dann so ächzen und stöhnen, wie er an diesem Zahn rumzerrt. Und der hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, also das ist wie so ein Memento Mori, der liegt da so. Ja, der hat es hinter sich.
Ja, also der ist im Grunde auch das Sinnbild für Aua, wie dieses ganze Buch ja heißt. Da schreiben Sie die Geschichte Ihres Körpers eher lustvoll oder war das eher qualvoll, sich dem zu widmen?
Das hat mir totalen Spaß gemacht, das zu schreiben, weil das so, ich hatte so den Grundgedanken war, der Grundgedanke war, zu sagen, es gibt so Leute, die schreiben ihre Memoiren und dann schreiben sie über ihre Heldentaten, über ihre geistigen Leistungen und so. Und ich habe immer gedacht, warum schreibt man nicht mal die eigene Lebensgeschichte nur aus der physischen, aus der Körpersicht, über die Heldentaten der Leber, über das, was das Herz so leistet, den Tag, was die Nase für ein Wunderwerk ist, was man alles so gerochen hat, was man für Narben am Körper hat. Also wenn ich an mir so runterschaue, dann sehe ich ja viele Narben und hinter jeder Narbe verbirgt sich eine Geschichte und die wollte ich einfach mal erzählen.
Sie schreiben auch, dass insgesamt bei allen Menschen ein gewisses Misstrauen auch in ihren Körper besteht. Also insbesondere, wenn der Körper dann Signale gibt. Da reden wir jetzt gerade wieder vom Schmerz, haben Sie gerade schon erwähnt. Ist das eigentlich ein positives Signal, weil der Körper ja sagt, Mensch, pass auf. Oder eher so, Mensch, Schmerz, bleib mir doch besser weg.
Es gibt ja Menschen, die keinen Schmerz empfinden. Das ist sehr, sehr selten. Aber es gibt es. Es gab zum Beispiel einen, der, ich glaube, so im 19. Jahrhundert ist der so auf der Kirmes aufgetreten. Dem konnte man dann so Nadeln in den Körper stecken. Und das haben die Leute auch gemacht. Und der hat sich dann wieder rausgezogen und hat nichts dabei empfunden. Also er konnte sich eine Stricknadel durch die Wange stechen. Und Es hat ihm aber nicht viel gebracht, es hat ihn nicht glücklich gemacht, weil der Schmerz ist nun mal, und das macht ja unsere Körperlichkeit auch aus, da ist ein Signal des Körpers, und wenn man diese Signale nicht hat, dann kann das im Extremfall dazu führen, dass man früher stirbt, weil man diese Signale nicht hat. Ja, man merkt nicht, wenn man etwas hat, dann merken sie nicht, wenn sie eine Verletzung haben oder sich das Bein gebrochen haben, außer man sieht es halt.
Sie schreiben jetzt viel über solche eigenen Erfahrungen, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, über eigene Narben beispielsweise, eigene Erkrankungen und so weiter. Im übertragenen Sinne lassen Sie in diesem Buch ziemlich die Hosen runter, machen sich ziemlich nackig. War es dann auch manchmal schwierig? Ich meine, Sie überwinden da ja im Grunde ja auch so einen gewissen Intimbereich. Haben Sie sich manchmal auch ein bisschen geschämt?
Ach, wissen Sie, als Autor legt man das irgendwann ab. Also ich jedenfalls. Aber natürlich ist mir das Kapitel über den Penis schon ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen nachgedacht, wie mache ich das eigentlich und soll ich das machen, aber es geht gar nicht ohne dieses Kapitel, es wäre lächerlich, dann kann man es gleich lassen, also auch das. Und dann gibt es natürlich auch Kapitel, wo ich erzähle von so einer Angststörung, die ich mal hatte und wie man auch dem ja mit Tabletten dann schließlich geholfen hat, habe ich auch ein bisschen überlegt, willst du das eigentlich erzählen, aber ich finde eigentlich, man muss das alles erzählen, man sollte es erzählen und ich will es auch erzählen, weil nur auf dieser Ebene entsteht ja Identifikation. Also nur wenn Leute, Leserinnen und Leser merken, ach, ich habe das ja auch. Jeder von uns hat all diese Geschichten in irgendeiner Form. Nur die ganz Glücklichen haben sie vielleicht nicht. Und nur dann kann man das nachvollziehen. Man kann sich wiederfinden in so einem Buch und darum geht's doch eigentlich.
Axel Hacke, in Ihrem letzten großen Bestseller über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, da raten Sie ja insgesamt zu einer gewissen Gelassenheit, zu einer heiteren Lebenseinstellung. Wenn Sie jetzt aber schreiben über Gebrechlichkeiten, über Krankheiten, über Verfall, werden Sie sich da selber ein bisschen untreu?
Nee, ich glaube, dieses Buch Auer ist eigentlich ziemlich heiter. Korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders empfunden haben. Aber ich finde, wenn man anfängt, darüber zu schreiben, Sie können ja nicht darüber schreiben, wenn Sie nicht eine Distanz zu sich einnehmen, wenn Sie nicht ein bisschen neben sich treten und sich mal von der Seite anschauen, Ihren eigenen Körper und die Geschichten davon. Und genau das ist ja das Geheimnis der Heiterkeit, würde ich mal sagen, dass man in der und des Humors, dass man in der Lage ist, sich neben sich zu stellen und sich selbst anzuschauen und vielleicht auch zu sehen, was auch ein bisschen komisch ist an einem, ja. Und das habe ich versucht und ich finde ja auch viele Sachen eigentlich sehr komisch an mir.
Das ist eine deutliche Frage der Haltung. Da komme ich jetzt mal insgesamt auf so etwas wie, ich sag mal, Geist oder wie Seele. Eine Freundin von mir hat da kürzlich mal die Frage gestellt, ob der Geist im Körper steckt oder der Körper eigentlich Anhänger des Geistes ist, also so der Appendix. Ich konnte ihr da ehrlich gesagt keine Antwort geben. Haben Sie da eine?
Das ist eine tief philosophische Frage letztlich. Es gibt ja die Trennung von Körper und Geist, die letztlich aus der antiken Philosophie von Platon herkommt und die sich dann natürlich in der Kirche, in der katholischen Kirche und der evangelischen Glaube letztlich wiederfindet und auch in allen Religionen letztlich, weil man sagt, der Körper stirbt irgendwann, aber die Seele lebt weiter, also der Geist lebt weiter. Das ist ja ein Trostgeschichte eigentlich, weil man sagt, naja, so schlimm ist das Sterben auch wieder nicht, weil die Seele lebt ja weiter. Und ich bin da eigentlich anderer Auffassung, weil unsere Seele, unser Geist sind natürlich ein Produkt physiologischer Vorgänge, ein Produkt unseres Körpers. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das trennen kann, sondern wenn der Körper weg ist, dann sind auch all diese Vorgänge weg. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie dann eine Weiterexistenz möglich sein soll. Das ist aber meine Sache. Also ich sehe das so.
Aber Sie beschreiben das ja auch am Beispiel Ihres Vaters sehr deutlich, wie da also tatsächlich zum Beispiel eine Darmerkrankung ihn dann also wirklich auch psychisch sehr beeinträchtigt hat. Also da ist ja wirklich so eine wirklich spürbare, nachvollziehbare Zusammenhang zwischen beiden, zwischen Körper und Seele.
Deswegen glaube ich eben nicht, dass viele gehen davon aus, wenn man sie fragt, wer bist du, dann sagen die Leute, ich bin im Prinzip mein Gehirn, ja. Es gibt ein sehr interessantes Buch von einem, ich weiß nicht, das ist ein Amerikaner, Engländer, ich weiß es nicht mehr. Das Buch heißt Du bist nicht dein Gehirn, ein Neurophilosoph, wenn man so sagen will. Und der sagt ja, was ist die Aufgabe des Gehirns? Die Aufgabe des Gehirns ist ja nicht, wie wir alle denken, zunächst mal das Nachdenken, sondern es ist die sogenannte Allostase, also die Aufrechterhaltung der Körperfunktion. Das Gehirn steuert alles, was wir machen. Und das ist seine eigentliche Aufgabe. Damit hat es in der Hauptsache zu tun. 80-90% des Gehirns sind damit beschäftigt. Und das bedeutet aber, dass das Gehirn natürlich auch in einer direkten Korrelation zum Darm steckt, zum Beispiel. Wenn der Darm nicht funktioniert, dann ist auch das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen, vice versa. Und das würde ich eben sagen, das ist die Gesamtheit des Körpers, als die wir uns sehen sollten. Auch unser Bewusstsein ist ja nicht nur unser Gehirn, sondern unser Bewusstsein ist auch, wenn ich jetzt diese Tischplatte hier mit meinen Fingerspitzen berühre, dann ist mein Bewusstsein auch in der Fingerspitze, würde ich sagen.
Und es kommt dann alles in dieser komischen grauen Masse an, die wir unter dem Schädel haben und die aber im Grunde ja auch körperlich ist, oder?
Ja, natürlich. Es ist ein Körperteil, unser Gehirn. Das wird ja auch im Buch behandelt, dieses Körperteil. Natürlich ein so ungeheuer komplexes und schnelles und mit Milliarden von Verschaltungen beschäftigtes Gehirn, dass man vor Ehrfurcht vor sich selbst eigentlich nur erschauern kann. Das alles funktioniert bei mir. Das ist ja wahnsinnig. Oder um zum Darm zurückzukommen, wir sind ja, oder auch zu unserer Haut, wir sind ja nicht nur Siedler auf einem Planeten, sondern wir sind selbst ein Planet. Wir sind Besiedelte, wir sind von Mikroben, von Milben, von allem möglichen Bewohnte. Wir sind von Milliarden Lebewesen bewohnte Planeten. Das wissen wir oft gar nicht.
Mein
Vater wusste das nicht.
Das schreiben Sie eindrucksvoll in Ihrem Kapitel, gerade über die Haut. Auf der Haut leben, das lese ich in Ihrem Buch, mehr Bakterien, als es Menschen auf der Welt gibt. Da kommen dann die Bakterien im Darm noch dazu und überhaupt alle Bakterien so im Körper. Also insgesamt rund 90% aller Zellen unseres Körpers sind nicht menschlichen Ursprungs. Da komme ich jetzt ganz schlaumeierisch daher, sage aber, Quelle ist Axel Hacke, das neue Buch. Das relativiert unseren Körper doch schon sehr, wenn eigentlich nur ein geringerer Teil eine menschliche Ursache hat, oder?
Ja, also wussten Sie zum Beispiel, dass auf der Haut so kleine Demodex heißen, die so Schmalzbohrwürmer, ist das deutsche Wort. Ja, klingt nicht so toll. Also Spinnenphobiker müssen jetzt auch vielleicht mal einfach kurz weghören oder so, aber die leben da. Also wenn man ein Baby ist, sind die noch nicht da. Aber wenn man ungefähr 70 ist, ist man eigentlich voll besiedelt von denen, an den entsprechenden Körperteilen. Also das gilt jetzt, wir reden vom Gesicht und den Ohren, Nase und so. Und da wohnen die, die stecken mit dem Kopf in so den Haarbälgen drin und ernähren sich da. Sehen wir natürlich nicht, weil sie so winzig klein sind, aber sie sind da, können sich doch, also ich werde jetzt dann irgendwann mal 70 und dann nähere ich mich der Vollbesiedelung durch Demodex.
Was sind wir denn dann? Also im Grunde, wie ich es mal gelernt habe im Biologieunterricht, sind wir ein großes Ökosystem auf zwei Beinen, oder?
Ich würde sagen, ja. Und es geht ja noch weiter. Wir denken ja immer, dass wir so eine stabile Physis sind, ja, nach außen begrenzt. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass ungefähr, ich glaube, 98% der Atome in unserem Körper im Laufe des Lebens ausgewechselt werden. Manche schneller, manche weniger. Dann bedeutet das, dass wir eigentlich keine Hardware sind, sondern eine Software. Durch uns gehen ständig Atome durch. Die werden ausgeschieden und wieder neu aufgenommen. Die Atome, die sich heute an meine Kindheit erinnern, sind andere Atome als noch vor 10 Jahren. Das wird auf anderen Atomen gespeichert. Und das ist ja gleichzeitig auch so, dass wir, woraus bestehen wir? Wir bestehen aus lauter Atomen. Wo kommen die her? Die kommen letztlich aus dem Weltraum, aus dem interstellaren Raum, aus dem die Erde heraus ja irgendwann mal entstanden ist. Wir sind Sternenstaub. Das ist keine Neuigkeit, die ich da verkünde. Das weiß man schon lange. Aber die meisten wissen es eben dann doch nicht. Und wir werden es auch wieder. Die Atome unseres Körpers werden irgendwann wieder sich mit dem Raum der Erde vermählen. Und das finde ich übrigens eine sehr, sehr tröstliche Erkenntnis, ja, dass wir dann auf diese Weise dann doch weiterleben.
Was macht das mit Ihrem Verhältnis zu Ihrer Körperlichkeit? Zu wissen, Art 1, ja, es sind 98% aller Atome, die im Laufe der Zeit mal ausgetauscht werden. Ich bin kein Status quo. Art 2 zu sagen, es kommt ganz viel von dem, aus dem ich bestehe, kommt aus dem All und wird auch wieder dorthin gehen. Das macht doch irgendwas auch mit dem Bewusstsein, oder?
Also mich macht es ehrlich gesagt demütig. Ich finde, das eint uns ja alle. Ja, das muss man jetzt auch erstmal ganz klar sagen. Wir sind ja durch diese Körperlichkeit auch vereint. Wir haben unterschiedliche Ansichten über das Gendern oder den Einkommenssteuersatz, aber verdauen tun wir alle. Das eint uns und diese Körperlichkeit eint uns. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und das, wenn ich das Wort Demut erwähne, dann macht es einen das eben auch, ja, dass man eben in dieser Körperlichkeit, in einer gigantischen Reihe von Lebewesen steckt, denen allen das Gleiche blüht. Alle sind mit der gleichen Sache konfrontiert. Sie kommen irgendwann zur Welt und irgendwann sind sie wieder weg. Und dann macht es mich auch heiter. Ich finde, das kann man doch dann eigentlich nur gelassen sehen, dass es so ist. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann versuchen, länger zu leben, mich gesund zu ernähren, aber auch dem sind Grenzen gesetzt.
Also wir sind ein zeitlich ziemlich begrenzter, ein ziemlich zufälliger Materieklumpen irgendwo im All?
Ja, ich würde jetzt so Materieklumpen, hört sich ein bisschen doof an. Wir wollen es ja alle nicht als Materieklumpen verstehen. Wir versuchen ja auch was draus zu machen. Jeder versucht, das alles, was ihm gegeben ist, zu entwickeln und vielleicht auch ein schönes Leben zu haben. Und ja, aber es ist einem gegeben. Ja, es ist einem nicht, man hat sich es nicht selbst geschaffen, sondern es ist einem gegeben, dieser Körper. Und ja, und dann muss man irgendwie versuchen, damit umzugehen. Manche haben Glück, manche haben Pech, aber jeder muss versuchen, damit verantwortungsvoll und auch bewusst irgendwie umzugehen.
Ihnen ist ein menschlicher Körper gegeben, Ihnen ist ein männlicher Körper gegeben. Und Sie schreiben auch, wenn Sie über Ihren Körper natürlich, über einen Körper, männlich, weiß, nicht mehr ganz jugendlich, ist das ein Männerbuch, das Sie da geschrieben haben?
Das müssen Frauen entscheiden, ob sie da etwas drin finden, was sie interessant finden. Natürlich ist es ein Mannesbuch, weil ich halt ein Mann bin. Aber die Prinzipien des Körpers, die sind natürlich das einzige Kapitel, das jetzt wirklich männlich ist, ist das Peniskapitel. Ansonsten haben Frauen ja auch Nasen und Ohren und Haare und Schilddrüsen und all das.
Und wie Sie jetzt festgestellt haben, haben Sie auch eine Schilddrüse. Herr Hacke, wenn es gut läuft, dann wachsen wir, dann werden wir größer, werden wir stärker, werden wir kräftiger, werden wir im Laufe der Jahre vielleicht auch ein bisschen weiser. Das hält dann, wenn es gut läuft, eine ganze Weile so an, aber dann geht es natürlich auch wieder bergab. Also die körperlichen Kräfte lassen nach, man wird ein bisschen kleiner, man wird ein bisschen schwächer, irgendwann wird man womöglich auch gebrechlich. Haben Sie Angst vorm Älterwerden?
Naja, vor diesen Sachen habe ich natürlich schon Angst, denn man hat es ja in meinem Alter vor sich. Also meine Eltern sind schon von längerer Zeit gestorben, aber die Eltern meiner Frau zum Beispiel, also mein Schwiegervater ist gerade vor gar nicht so langer Zeit gestorben und da sieht man das natürlich vor sich. Man sieht auch Demenz vor sich, viele Gespräche mit Freunden am Abend drehen sich um dieses Thema, weil die alle Eltern haben, die gebrechlich geworden sind und die mit den entsprechenden Leiden. Und das ist ja nun alles andere als schön oft. Und davor Angst zu haben, finde ich ehrlich gesagt vollkommen normal. Wie soll man das denn anders damit umgehen, als davor Angst zu haben? Angst ist ja dann auch ein Motor. Also man versucht ja dagegen anzugehen, man versucht eben so zu leben, dass einem da möglichst wenig Unheil blüht, aber verhindern, wenn es so ist, dann ist es eben so. Das kann ich nicht.
Eine der Krankheiten, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist eine, die Sie schon seit längerem begleitet und wohl auch noch länger begleiten wird. Das ist Ihr Tinnitus, also das Ohrgeräusch. Ein, in Anführungszeichen, eingebildetes Geräusch, also eins, was von außen nicht messbar ist und auch nicht nachweisbar ist, das Sie aber ständig begleitet. Wie ist das für Sie?
Also es gibt Leute, für die ist es sehr, sehr viel schlimmer als für mich. Das muss man mal als erstes sagen. Es gibt Leute, die sind unendlich gequält davon. Mir ist es immer gelungen, das irgendwie in mein Leben einzubauen. Ich habe schon sehr lange Tinnitus, seit meiner Bundeswehrzeit. Das kam vom Maschinengewehrschießen, keine Ohrstöpsel getragen und so weiter. Da kam das zum ersten Mal. Und da habe ich dann gelernt, es sozusagen auch zu ignorieren. Also ich konnte das auch sehr lange ignorieren, bis ich dann, wann war das so, mit 40, 45, nochmal zwei Hörstürze bekam, wo das deutlich aktueller wurde nochmal. Dieses Pfeifen, Sirren, ungefähr auf der Frequenz von Grillen, Zikaden, die ich deswegen auch nicht hören kann. Und da hat mich das nochmal deutlich mehr belastet. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist für mich auch, ich will nicht sagen ein Freund, aber es ist für mich ein Lebensbegleiter geworden in dem Sinne, dass wenn ich das merke, ich merke es nämlich manchmal nicht, jetzt reden wir darüber, dann höre ich es natürlich, aber wenn wir tagelang das kein Thema ist, dann nehme ich das gar nicht mehr wahr. Aber wenn es lauter wird, dann nehme ich es wahr und dann ist das für mich ein Signal, du musst jetzt mal ein bisschen runterfahren, das ist zu viel gerade. Und das ist ja, das ist als Signal ja auch nicht schlecht.
Woher meinen Sie, kommt das Signal? Also da sitzt ja nicht der berühmte kleine Mann im Ohr, der mit der Trompete reinbläst und sagt, Mensch, Hacke, jetzt schalt mal einen Gang zurück. Irgendwas in Ihnen ist da doch wahrscheinlich, das dann sagt, hey, Hacke, mal einen Gang zurückschalten.
Ja, da sind wir wieder bei den auch manchmal ungeklärten Zusammenhängen zwischen Seele und Körper. Ja, die Seele spielt da ja irgendwie mit, wenn wir das mal jetzt so Seele nennen wollen. Ja. Der Tinnitus ist ja ein Geräusch, das, also mein Tinnitus können Sie nicht hören. Niemand anders kann hören. Es ist nur mein Geräusch, aber es existiert. Es ist nicht eingebildet. Ich bilde mir das nicht ein. Das Geräusch gibt es, aber niemand kann es hören außer mir. Das ist total verrückt. Man weiß ja auch nicht letztlich genau, wie das entsteht. Und man kann es nur therapieren in dem Sinne, dass man damit umzugehen lernt. Man kann es nicht abschaffen.
Sie fragen sich in Ihrem Buch an einer Stelle selber, ich habe mir die Frage notiert, was wäre aus mir geworden ohne Tinnitus, wo wäre ich? Also inwiefern hat Sie der Tinnitus verändert oder Ihr Leben, Ihre Lebenshaltung, Ihren Alltag?
Ja, vielleicht hätte ich nie die Veranlassung gehabt, diesen Stress so zu reduzieren. Vielleicht hätte ich mit Sachen weitergemacht, die nicht gut für mich sind. Also es waren ja berufliche Dinge oft. Ich war Zeitungsreporter. Das habe ich zum großen Teil sehr gern gemacht. Das wollte ich auch immer machen. Ich musste nur irgendwann realisieren, dass der damit verbundene Stress, die Ängste und so zu viel für mich waren. Das war nichts fürs ganze Leben. Das war für eine Zeit lang war das ganz gut. Aber ich habe dann beschlossen, und zwar wegen des Tinnitus, ich höre damit auf, weil wenn ich das nicht mache, dann endet es irgendwann böse, dann mache ich etwas weiter, was nicht mein Ding ist letztlich und was dann vielleicht zu schlimmeren Dingen führt. Reden wir mal von Herzinfarkt oder solchen Sachen.
Sie haben dann, um sich da auch ein bisschen runterzuholen, um ein bisschen zu entspannen, angefangen, irgendwann Atemübungen zu machen. Ich lese bei Ihnen zum ersten Mal von dem Psychosomatiker Thomas Löw und seiner 4-6-10-Methode. Das heißt, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen und das 10 Minuten lang. Machen Sie das regelmäßig?
Also das mache ich nicht regelmäßig, aber ich mache es dann, wenn ich es für angebracht finde. In Situationen, wo man nervös wird, wo man merkt, das ist jetzt gerade hier ein bisschen heftig, dann lohnt sich das, sich darauf zu besinnen, ja. Länger ausatmen als einatmen. Im Körper gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus. Zum Parasympathikus gehört ganz zentral der Vagusnerv. Und dieser Vagusnerv ist das, was Sie beunruhigt. Der Sympathikus macht Sie agil, der macht Ihren Körper aktiv. Der Parasympathikus entspannt ihn. Und beim Einatmen wirkt das auf den Sympathikus und Parasympathikus ist der ist aktiv beim Ausatmen. So, wenn Sie jetzt länger Ausatmen als Einatmen. Logischerweise ist dann der Parasympathikus aktiver als der Sympathikus, sage ich jetzt alles mal so laienhaft. Und das beruhigt. Und Sie können über Atmen, glaube ich, da eine ganze Menge erreichen in solchen Situationen. Also manche sagen sogar, wenn Sie das wirklich regelmäßig machen, also aktiv, weiß ich nicht, zweimal am Tag, solche Atemübungen dreimal, dann können Sie damit Ihren Blutdruck senken.
Was soll man zusammen machen? 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen und dann, naja, 10 Minuten lang vielleicht nicht. Also 4 Sekunden einatmen. Ich habe eine Uhr vor mir. Also.
Ja.
Und 6 Sekunden ausatmen.
Ja, aber entspannt. Also nicht jetzt das Ausatmen so künstlich irgendwie verlängern. Das ist nicht so gut, glaube ich.
Achso, okay, das habe ich gerade gemacht, ja.
Ja, nee. Ja, also das ist ja nur, das ist ja nun, ja, genau. Atmen muss man lernen. Meine Lieblingsbuchhändlerin sagte mal, das erste Schulfach, was sie einführen würde als Bildungsministerin, wäre Atmen. Und das ist auch eigentlich toll, wenn die Kinder so aus der Schule noch kommen und rufen, Mama, Papa, ich habe eine 1 in Atmen. Ja.
Sie singen sogar ein Hohelied auf das Seufzen. Da hätte ich ja gesagt, das ist doch eigentlich irgendwie eher so was Klagendes oder sowas. Ach, da fällt mir was von der Seele. Sie sagen, nein, man kann gar nicht oft genug seufzen. Warum denn das?
Ja, Seufzen ist ja dieses tiefe Einatmen. Sie atmen so ganz normal vor sich hin. Und wenn Sie mal ein bisschen drauf achten, dann werden Sie merken, ab und zu atmen Sie mal ganz besonders tief ein. Und das ist ja eigentlich schon ein Seufzen. Und das ist gesund. Auch das gehört dazu, dass der Atem einen beruhigen kann und entspannen kann. Und ja, es gibt Atemtherapeuten und alles. Da gibt es wahnsinnig viel. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber wir lernen alle dazu. Und weil die Gesellschaft immer älter wird, sind ja unsere Zeitungen voll von Geschichten über Gesundheit und Ernährung und all das. Ältere Menschen interessieren sich dafür mehr als jüngere.
In Ihrem Buch gehen Sie alle möglichen Körperteile oder auch Organe durch. Und dann kommt für mich sehr überraschend ein neues dazu, nämlich im Kapitel Gedächtnis, wo Sie sagen, wir haben heute im Grunde einen Teil unseres Gedächtnisses mehr oder weniger ausgelagert ins Internet. Das Smartphone ist im Grunde unsere große Verbindung. Und Sie nennen das sogar ein ausgelagertes Körperteil. Aber so weit würden Sie auch nicht wirklich gehen wollen, oder?
Naja, das ist ja schon so ein bisschen so, dass man sich ohne sein Smartphone heute nicht mehr ganz fühlt. Also das geht meiner 90-jährigen Schwiegermutter vielleicht anders, weil die gar keins hat. Der fehlt auch nichts. Aber die meisten von uns benutzen doch man hat es immer bei sich und man hat es immer hier liegen, also meins liegt auch hier, ist natürlich jetzt ausgeschaltet, aber man schaut ständig irgendwie drauf und man braucht es auch ständig für alles Mögliche. Also, und was löst heute mehr Panik aus als ein irgendwo liegen gelassenes Smartphone? Da werden die Leute ja rasend vor Angst geradezu. Insofern ist es schon tatsächlich das einzige Körperteil, das man irgendwo liegen lassen kann. Also weil so ein bisschen nach Hause kommt und sagt, Mensch, mein linker großer Zeh ist weg, den muss ich gestern im Laufschuh vergessen haben.
Aber in Wirklichkeit ist es doch eigentlich ein Faustkeil oder so. Der hat die Menschen mal wirklich Werkzeugnutzung dann vom Tier abgehoben und hat dann eine Entwicklung beschleunigt, die uns dann tatsächlich von anderen Wirbeltieren unterschieden hat. Und heute ist es dann womöglich das Smartphone, also eigentlich der moderne Faustkeil, oder?
Ja, es ist aber auch eben, hat ja eine Gedächtnisfunktion, also eine Gehirnfunktion auch fast. Also man kann sich da wahnsinnig viel damit merken. Manche Sachen merkt man sich eben nicht mehr, weil man sie ja im Handy hat. Manche Sachen kann man da sofort nachschauen. Es ist wie so ein Weltgedächtnis, auf das man jederzeit Zugriff hat, was ich übrigens faszinierend finde. Also das ist einfach großartig. In jedem Gespräch kann man sofort irgendwas was nachgucken, was einem gerade nicht einfällt oder so. Ich finde es wahnsinnig toll.
Sie stellen auch, ich komme zum Schluss des Buches, auch zum Schluss des Gespräches, irgendwann die Frage, ist es eigentlich wünschenswert, dass wir die ganze Zeit glücklich sind?
Also ich halte das für unmöglich und ich halte es deswegen auch für verheerend, diesen Zustand anzustreben, weil es unmöglich ist. Sie können nicht die ganze Zeit glücklich sein, sondern Glück ist ein Zustand, der Sie unvorhergesehen, überraschend, momentweise ereilt. Wenn Sie Glück haben, öfter, wenn Sie Pech haben, nie. Aber es wird immer nur für einen Augenblick sein. Und die Verheißung, immer glücklich sein zu können, ist insofern verheerend, als man das nicht schaffen kann, es aber dann doch dauernd versucht und dabei merkt, ich bin ja nicht glücklich. Und das darf doch nicht sein. Ich muss doch glücklich sein. Die ganze Werbung, unsere ganze Industrie verheißt uns immerzu das permanente Glück. Und was bedeutet es anders, als die Menschen unglücklich sind? Sie sind unglücklich darüber, dass sie nicht dauernd glücklich sind. Also das sollte man lassen. Was man erreichen kann, ist Zufriedenheit, ist dieses überraschend kommende Glücksgefühl, das einen, ja, das einem der Körper ja auch bereiten kann, ja. Bei mir geht das so, wenn ich auf eine frisch gemähte Wiese komme, dann bin ich manchmal für 10 Sekunden glücklich, weil das erinnert mich an die glücklichen Zeiten, die ich als Kind im Garten meiner Eltern verbracht habe oder auf dem Rasen meines Sportplatzes oder so. Das sind die Momente des Glücks.
Gibt es Glück ohne Gesundheit?
Das müssen Sie richtig kranke Menschen fragen. Ich würde sagen, ja, weil dieses Glück sich vielleicht aus dem Zusammensein mit anderen Menschen ergibt oder aus vielleicht einer momentanen Abwesenheit von Schmerz oder so. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es das gibt, ja. Aber es ist natürlich mit Sicherheit leichter mit einem gesunden Körper, das auch, ja.
Axel Hacke, Aua heißt das aktuelle Buch von Ihnen, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Sie nennen es die Geschichte Ihres Körpers. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke Ihnen, es war ganz wunderbar.